Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich habe auch nichts gegen Transgender oder wie sie alle heißen. Habe nichts dagegen. Ja. Aber wir dürfen als Christen, wir müssen als Christen uns trotzdem an das halten, was die Bibel sagt.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve und ich bin euer Host. Ich begleite euch durch diese wunderschöne christliche Podcast-Show natürlich, wenn wir schon da anfangen, wo der Gottesdienst aufhört. Und ich muss euch was gestehen, ich habe eigentlich schon für diese Episode, 184 sind wir bereits, eine Anmoderation gemacht und dachte mir, ey, super, können wir gleich hier in 3 Wochen erst wieder den Podcast in die Hand nehmen sozusagen. Aber mir ist was aufgefallen und zwar am Mittwoch, also letzte Woche Mittwoch, habe ich auf Facebook geschaut bei Wilhelm Bunz und da ist mir was aufgefallen. Und das wollte ich kurz mal thematisieren. Genau, es geht ja diese Woche um Wilhelm Bunz, also falls du anschaltest oder hier dabei bist, weil du von Wilhelm Bunz hören willst, bist genau richtig. Die letzten 20 Minuten ungefähr kommt das Gespräch mit Wilhelm Bunz. Das kommt noch ungefähr 6 Wochen lang und wir gehen da in Details, die Leute brennend interessieren. So, jetzt sind wir ja der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Und manchmal ist es ja so, beziehungsweise sind wir Christen hoffentlich so gut erzogen und hoffentlich du auch erzogen, dass du weißt, glaub nicht alles, was auf dem ersten Blick so scheint, wie es scheint. Sondern prüfe nach, wenn dir einer sagt, hier, Geld ist vom Teufel, wie es ja in der Bibel auch steht, dann prüf's nach und lies doch nochmal, dass die Liebe zum Geld der Teufel ist. Also nicht unbedingt der Teufel, aber ich glaube, die Wurzel allen Übels, irgendwie sowas. Egal, ihr könnt es ja nachlesen und mir dann nochmal schreiben, wie dieser Bibelvers eigentlich ist. Das könnt ihr gerne machen über Instagram und Pipapo. Egal, lassen wir das mal weg. Aber was ich gemacht habe mit der letzten Episode von Die Macht der Worte, beziehungsweise die erste Episode der Staffel 12, war, dass ich geschrieben habe, der Bibelraucher ist gefallen. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, unsere Coverbilder von Die Macht der Worte schauen jetzt anders aus. Da ist oft mein dummes Gesicht mit dabei und dann eben der Gast und ich mache halt dumme Gesichter, wie zum Beispiel mache ich ein Oh mein Gott Gesicht und der Bibelraucher, den habe ich schräg eingefügt und der schaut aus als Felder. So, jetzt haben wir das gepostet auf Facebook, wir laufen auch mit Die Macht der Worte auf Facebook und übrigens auch, kurze Info, auch auf YouTube. Also ein neuer Kanal, den wir hier eröffnet haben, leider ohne Bild, einfach nur die Audiodatei mit eben dem Coverbild, aber wir laufen auch auf YouTube. Also, Wilhelm Bunz, der für mich einer der, was soll ich jetzt sagen, der Gäste ist, die es richtig machen, teilt natürlich auch diese Verlinkungen, die wir machen auf Facebook. Und dann ist es in seiner Story, oder wie das heißt, nicht Story, halt da auf dem Beitrag, auf der Wand von Wilhelm Bunz. Und gab verschiedene Stimmen, ihr könnt euch gerne mal da umschauen. Und dann natürlich gleich auch die Macht der Worte auf Facebook abonnieren. Aber es gab eine, die geschrieben hat, hey, voll cool, so Beziehungstipps finde ich super, mach weiter so, am besten nächste Woche gleich nochmal. Hier schöne Grüße an dich, ich habe es gelesen und ich finde es toll, dass du das geschrieben hast und weiter so. Ich muss dir nur leider sagen, die Interviews sind schon quasi gelaufen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns tatsächlich jede Woche, ja, sorry Leute, ich weiß, ihr dachtet es immer, es ist jede Woche so, dass ich mich mit den Gästen treffe, aber Ja, mit einmal decke ich ein paar Wochen ab. Sorry, dass ich jetzt diese Illusion euch geraubt habe. Kein Problem. Aber, okay, fand ich super, dass sie das geschrieben hat und hat mich wirklich gefreut, dass ich mir gedacht habe, hier habe ich jemanden getroffen, quasi den Nerv getroffen, was die Frau da, die Hörerin, auch hören wollte oder es sie interessant fand. Dann gab es aber einen anderen, der hat geschrieben, Wilhelm, was ist das? Also der hat den Link, ihr müsst euch das denken. Ne? Es ist auf dem Wilhelm Bunz seine Wand oder wie man es bei Facebook nennt, ich habe keine Ahnung. Und er könnte draufklicken auf diesen Link von YouTube und dann würde er innerhalb der ersten 10 Sekunden wissen, was das eigentlich ist. Hat aber nicht gemacht, sondern hat dann geschrieben, so ja, wie du bist vom Glauben abgefallen. Was ich ja nicht geschrieben habe, aber muss ich auch sagen, ein Top-Titel. Also schaut mal heute den Titel an, mal schauen, ob es da einen Shitstorm gibt. Aber ja, und was mir dann aufgefallen ist, ich habe ihm dann das drunter auch, glaube ich, geschrieben, oder dem Wilhelm zumindest, dass ich es interessant finde und eigentlich schade finde, dass es diesem Mann passiert ist, dass er verführt wurde von mir, von der Überschrift, dass jetzt quasi hier Wilhelm Bunz gefallen ist. Und er ist ja gefallen aus dem Zug. Ja. Auf jeden Fall ist mir dann bewusst geworden, manchmal bin ich genauso. Ich prüfe manche Sachen gar nicht nach. Ich habe zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal mit Michi erzählt, irgendwo in der Predigt gehört, fürchte dich nicht, steht in der Bibel 365 Mal, für jeden Tag eine Halleluja, praise den Herrn, shura badabam. Hab das so weiter gepredigt, weil natürlich, hallo, Gott wird ja wohl so genial sein, dass er das machen kann. Und tatsächlich ist es nicht so. Ich glaube nicht mal annähernd, es liegt bei 180, nagel mich nicht drauf fest, aber naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, prüfet alles, bevor ihr in die Welt rausschreit, Schwachsinn oder du bist gefallen oder sonst irgendwas. Wilhelm hat mir auch geschrieben, er hat viele Nachrichten davon oder Mitteilungen bekommen, die sich auf diesen Titel bezogen haben, was natürlich spitze ist, weil das, ja, da war wieder hier, ich sage jetzt mal so, der Medienguru war da wieder, ne? Also der Social Media Steve, der wieder ausgepackt hat und halt wieder einen Volltreffer gelandet hat. Aber ja, also was mir am Herzen liegt, ist, dass wir die Sachen erstmal anschauen oder zumindest hinterfragen, ohne dass wir an die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, das machen viel zu wenige Leute. Und naja, egal. Nichtsdestotrotz war das jetzt mal eine kleine Einleitung. Die würde ich jetzt sagen, ist vielleicht politisch entspannter als die vorherige. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Tim, der mit mir über Einheit redet. Und vielleicht habt ihr es letzte Woche schon ein bisschen so gemerkt. Da haben wir ein bisschen auch über, wie soll ich jetzt das sagen, politisch brisante Themen eigentlich geredet. Und da unterbrechen wir heute mal diese Einheit-Lehre oder Einheit-Diskussion. Und irgendwie passt es doch dazu. Entschuldigung. Und zwar, dass wir, dass ich drüber rede, wenn man, also Tim hat letzte Woche gesagt, so hey, er dachte von einer Sache so und hat sich dann, ich sage jetzt mal, 10 Bücher geholt, die gelesen und dann dachte er wieder anders. Und das kann gut sein, aber vielleicht ist es manchmal auch nicht so ganz gut. Was ich persönlich finde, man kann sich natürlich Meinungen einholen oder sowas, aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Gott alle Menschen hasst, finde ich bestimmt ein paar Bücher, die darum gehen. Und dann kann ich natürlich meine Meinung in diese Richtung manipulieren, würde ich sagen. Aber wir müssen das immer, natürlich die Bibel, und das sagt auch Wilhelm Bunz in der heutigen Episode, die Bibel immer, wir müssen uns immer an die Bibel angleichen, nicht die Bibel sich an uns. Genau, habe ich jetzt schon mal den ersten und den letzten Teil gepackt. Der zweite Teil, Michael und Steve. Ja, wir freuen uns am Leben und wir erzählen so ein bisschen über Techniker. Ich weiß, gibt es auch schon ein paar Geschichten drüber, aber die sind halt einfach eine eigene Brut. Und falls du ein Techniker bist, der zuhört und mit seinem iPad die ganze Zeit im Gottesdienst vor und zurückläuft und immer wieder hört, Regler hoch und runter schiebt und dann am Ende klingt sowieso irgendwie gleich, hey, sei gesegnet. Auch dich liebe ich. Ganz besonders dich liebe ich. Genau, vor allem, wenn du im Wirtshaus die Regler hoch und runter schiebst. Ansonsten haben wir dann die letzte Session, sage ich mal, bei Revolution mit Alex, Nadine, meiner Frau und mir, wo wir über Konflikte reden. Und ich darf euch schon mal sagen, ihr dürft euch freuen, es kommt nächste Woche auch ein spannendes Thema, Depression. Ich habe ein anderes Thema eigentlich vorgehabt, aber ich wollte jetzt Wilhelm Bunz aussagen, vielleicht versteht ihr es irgendwann, nicht so nah an dem anderen Thema dran haben mit Beziehungen und zwischenmenschlichen Sachen. Gut, jetzt labere ich hier 10 Minuten, es tut mir wirklich leid, aber das war so wirklich auf meinem Herzen. Bitte, wir müssen alles prüfen, ne? Also es ist okay, wenn wir uns catchen lassen von irgendwelchen Mediengurus, die sagen, hier, der ist doch gefallen. Und das aber dann nachforschen und schauen, was passiert oder was passiert eigentlich in diesem Interview. Gut, jetzt wünsche ich euch Gottes Segen. Ich habe euch echt lieb. Ich danke euch. Es kommen immer mehr Leute auf mich zu, die sagen, sie finden den Podcast gut, was natürlich toll ist. Auch da danke an euch, die mir sagen, hey, tolles Durchhaltevermögen oder ich bin in Spanien und habe hier Struggle in meinem Leben, aber dieser Podcast ist toll oder was weiß ich, was wo ihr es hört. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Podcast hört. Vielleicht auch mit unterstützt, indem ihr es auf Instagram teilt oder auf Facebook. Wer weiß. Gut, ich wünsche euch Gottes Segen und viel Spaß bei Episode 184 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen.
Dein Wort ist Kraft.
Dein Wort und meine Seele wird gesund.
Dein Wort gibt Trost.
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Also ich habe letzte Episode euch verlassen mit meinem Struggle, sage ich mal, meinem kurzen Struggle, ob ich zu überspitzt bin in der Ansicht von der Regenbogengesellschaft. Und jetzt hast du das auch letzte Woche gesagt, jetzt nicht von LGBTQ oder sowas, aber von einem Thema, wo du überzeugt warst, das ist sicher nicht so, und dann hast du Bücher dazu gelesen, wo du jetzt selber nicht mehr ganz genau weißt. Jetzt ist meine Frage, könnten wir nicht alle Nazis werden, wenn wir erst die Überzeugung haben, Rechtsradikalismus ist scheiße, aber dann so viele Bücher drüber lesen, dass wir sagen, naja gut, irgendwie macht es doch ein bisschen Sinn. Mhm. Tim.
Ja, also ich würde von der anderen Seite herkommen und sagen, meine Sorge im Christentum, gerade im konservativen, freikirchlichen, ist, dass es zu viel Denkverbote gibt. Und wir uns gar nicht ernsthaft, ehrlich mit schwierigen Themen auseinandersetzen.
Ja.
Also ich denke das zum Beispiel immer, ich komme zwar nicht aus Amerika, aber ich habe lange in Amerika gelebt und da gibt es eben die politisch sehr, sehr krasse Lager so. Demokraten oder Republikaner. Und ich habe immer so das Gefühl, ein Republikaner, also wenn Demokrat mit Republikaner in Unterhaltung ist, da hört niemand dem anderen zu. Ist ja bei uns im Bundestag genauso. Mhm. Also schau dir mal eine Bundestagssitzung an. Ist da schon jemals ein Grüner reinkommen und hat einen AfDler reden hören und gesagt, Mensch, da hat er eigentlich recht, da muss ich vielleicht meine Meinung ändern. Mhm. Oder ist jemals schon ein AfDler reinkommen und ein Grüner hat eine Rede gehalten und hat dann gesagt, oh Mensch, vielleicht hat der Grüne ja in dem Aspekt recht.
Ja.
Also wenn ich das richtig beobachte, dann passiert das nicht, sondern jeder kommt mit seinen gefestigten Meinungen in den Bundestag rein und im Prinzip verstärken sich die Meinungen nur noch, weil ich klatsche dann nur jedes Mal, wenn jemand die gleiche Meinung hat und ich höre gar nicht erst richtig zu, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und das sehe ich eben ganz arg viel in Kirchen, dass man sich so arg schützt von, oh Mensch, das ist jetzt aber so Wolf in Schafskleidung oder wie auch immer. Und wir dürfen auf keinen Fall so auch andere Sichtweisen lesen oder uns ernsthaft mit. Ich finde, wir müssen nicht nur andere Sichtweisen lesen, sondern uns auch ernsthaft und ganz offen damit auseinandersetzen. Also wenn du jetzt auch in dieses Thema LGBTQ plus, so lass uns, ohne da jetzt reinzugehen, und ich will da auch jetzt meine Meinung nicht groß aufbreiten,
Schreib mir eine E-Mail, ich sag's.
Ja. aber wenn du da jetzt reingehst und du gehst da mit einer vorgefertigten Meinung rein, dann ist es eigentlich intellektuell, kannst du dann lassen. Ja? Im Prinzip ist es nur intellektuell ehrlich, wenn du da reingehst und sagst, ich will jetzt beide Meinungen mal ganz offen anhören. So. Und dann mache ich das auch, also dann höre ich die auch wirklich an. Mhm. Und ja, für mich ist es, wie gesagt, gerade im freikirchlichen Kreis habe ich immer so den Eindruck, dass man so ein Denkverbot hat. Also meine Frau und ich, wir machen öfters mal so Witze mit Büchern, die uns im Bücherregal stehen, dass ich sage, oh, da kommt gleich der und der vorbei, lass uns mal kurz die Bücher hier weg. Okay. Und es ist einfach unehrlich, oder? Mhm. Also es ist unehrlich, die Bücher dann wegzutun, aber es ist auch intellektuell nicht ehrlich, wenn ich nur sage, ich darf mich nur mit Material beschäftigen, mit dem ich sowieso schon übereinstimme.
Aber ist es nicht, also das ist eine Diskussion, sorry, lieber Hörer, falls du jetzt weitermachen willst mit dem anderen Thema, das wir eigentlich letzte Woche hatten, aber ist es nicht so, dass Gott sagt, wir sollen unsere Kinder unterrichten, dass sie den Weg gehen des Herrn? Mhm. Und ist es auch nicht so, dass, glaube ich, im Neuen Testament sogar sagt, wenn jemand eine falsche Lehre hat, dann schmeißt sie raus oder verlasst diese Person und seht sie an, als wären sie Dreck oder sowas. Mhm,
ja, also ich finde es auch richtig, gerade dieser erste Vers, den du zitierst mit den Kindern. Ich würde, also zum einen ist es mit Kindern so, dass sie nur eine gewisse Ambiguitätstoleranz haben. Das heißt, ich würde meinem 5-jährigen Kind noch nicht alle 50 verschiedene Sichtweisen von aufbreiten, sondern da ist wichtig, dass man denen auch einfache Wahrheiten gibt, ganz klar.
Sprachengebet,
genau, Heilung. Genau, so die allerwichtigsten Sachen als erstes, genau. aber wir kommen, also sehr, sehr viele Christen verlieren ihren Glauben in den ersten Jahren der Universität. Und warum ist das? Weil sie ihr ganzes Leben geschältert wurden, abgegrenzt wurden von der restlichen Welt. Mhm. Und auf einmal sind sie alleine, leben in einem Studentenwohnheim mit allen Leuten, die verschiedene Meinungen haben. Und die Lehrer haben dann verschiedene Meinungen, sind keine Christen. Also du hältst es dann immer aus, weil in der Kirche habe ich immer nur das eine gelehrt gekriegt. So, und jetzt kommt die andere Meinung. Und ich bin der Meinung, sobald jemand 14, 15 ist, so dann, und auch dem, also bis dann 125 oder wie auch immer, ist es wichtig, dass wir uns mit schwierigen Themen in einer ehrlichen Art und Weise auseinandersetzen. Und dass wir da auch Raum für Ambiguität haben. Und also mir in meiner Gemeinde ist wichtig, mich nerven die ganze Endzeit-Theoretiker. Also jeder hat so seine Endzeit-Dings und seit 2000 Jahren weiß immer jeder, dass das die letzte Generation ist, so ungefähr. Und für mich ist es einfach anstrengend und schon wieder zu hören, was jetzt 6666 ist und sowas. Aber irgendwie muss ich einfach sagen, ich muss das aushalten, dass da jemand eine andere Meinung hat als ich. So. Mhm. Und der hat auch Raum und Platz in meiner Gemeinde. Und auch wenn ich denke, also manche Dinge finde ich auch echt schädlich dann. Mhm. Natürlich korrigiert man da mal und sagt man da mal was. Ich mache zum Beispiel bei mir eine neue Reihe, keine Predigt, sondern so eine Ankündigung, so ein Fürbittengebet. Mhm. In Fürbitten geht es ja uns oft mal nur ums Negative. Also sagen wir, so viele hungern auf der Welt oder wie auch immer. Mhm. Was auch wahr ist, also das, dafür sollen wir auch fürbitten. Aber ich habe ein interessantes Buch gelesen, das heißt Factfulness. Mhm. Und da redet es darüber, wie positiv die Welt sich entwickelt in ganz arg vielen verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel prozentual gibt es signifikant weniger Menschen, die in Armut leben, als jemals in der Menschheitsgeschichte. Also signifikant. Mhm. Und solche Sachen müssen wir auch mal in der Kirche hören. Jetzt sind wir vom einem Rabbit Trail auf den anderen und jetzt sind wir, ja, also jetzt, genau. Aber deshalb denke ich, ja, also mit Kindern aufpassen, so kann man schon auch klare Lehre, aber dann ist wichtig, dass wir so eine Ambiguität auch fördern in unserer Gemeinde und dass man verschiedene Sichtweisen hören kann und auch haben kann, finde ich.
Okay.
Siehst du nicht so jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mir halt, wenn Jesus der Weg ist und der schmal ist, einen schmalen Weg laufe ich nicht mit zwei Personen nebeneinander, würde ich jetzt so sagen. Und für mich ist es halt so, also ich bewundere das, dass du hast irgendwann mal, hast du ja im Podcast was über Sündenbekenntnis, glaube ich, gemacht, wo du auch ein bisschen eine andere Meinung hattest. Also du bist eigentlich für mich so der, also ich schätze dich sehr, und du bist aber der, der manchmal Theorien hat, wo ich lang dran nag. Mhm. Also wo ich mir denke so, wie kommst du jetzt drauf, dass das und das zusammenpasst? Mhm. Und ich weiß es nicht, also ich...
Aber es ist nicht gut, wenn du drüber nachdenkst, und vielleicht letzten Endes festigt es dich auch in deinem Glauben. Also ich persönlich finde es besser, mal was zu hören, wo ich jetzt nicht mit übereinstimme, und dann muss ich drüber nachdenken, mhm, und entweder ändere ich meine Meinung oder festige ich meine Meinung. Aber wenn ich immer nur das höre, was alle andere glauben, also, mhm, was ich sowieso schon glaube, dann kann ich mich ja nie weiterentwickeln.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, was ich mir auch denke, so wenn man mal an Karate Kid, der hat auch immer gegen ein Brett geschlagen, bis es irgendwann gebrochen ist. Mhm. Und zum Beispiel mit Heilung. Ich fand es interessant, ich hatte einen Gast aus meiner Bibelschule, auch hier im Podcast, Karl Gustav Severin hieß der. Und der hat gesagt, das Problem mit Heilung in unseren Gemeinden ist, warum da keine ist, ist, dass es nicht gepredigt wird. Und ich denke mir, das ist dann so wie ein Schlag gegen das Brett, ne? Also wenn du das 20. Mal über Heilung was hörst, dass Gott der Heiland ist und Rafa und was weiß ich was, dann irgendwann kommt doch dieser Durchbruch, weil du dann vielleicht das ergriffen hast. Und wenn ich jetzt mal hören würde, also es gibt natürlich auch Fälle, jetzt Heilung ist ein bisschen vielleicht zu krass, aber es gibt ja auch Fälle, wo Leute sterben an irgendwelchen Krankheiten. Aber wenn du immer nur hörst, dann okay, jetzt ist dann halt Karl Gustav oder wer auch immer gestorben an irgendwas, dann, das ist ja auch ein Fakt, und es ist ja auch nicht so, dass ich sage, jetzt das soll man verleugnen oder auch gar nicht erwähnen in der Gemeinde, aber trotzdem weiter über Heilung predigt, damit Leute vielleicht Durchbrüche bekommen. Weißt du, mhm, was ich meine?
Ja,
ja. Und da finde ich halt, was ich auch denke, dass es halt wichtig ist, eine Lehre zu haben, die jetzt, vielleicht jetzt wieder ein bisschen so in die Mystik zurück, so dieses Mystische, wie es ich jetzt identifiziere, dass es irgendwie so ungreifbar ist und sowas, dass man das jetzt nicht macht, weil das ist doch irgendwie dann nur irgendwie so Fantasieren oder sowas, oder nicht?
Kannst du die Frage jetzt noch? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Also, dass wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei Heilung, dass wenn ich jetzt die ganze Zeit über Heilung predige und du kommst irgendwann daher, dass Krebs könnte auch heilsam sein irgendwie. Also, oder der Tod ist toll und man muss, Gott will, dass wir krank sind. Dann ist es doch für mich, also der dann an Heilung eigentlich glauben will, weil ich irgendwas mit dem Rücken habe oder sowas, das verwirrt mich doch dann nur, wenn du sagst, also pass auf, Gott will doch auch, dass wir krank sind und aus Krankheit heil. Also ich glaube das auch, dass wenn wir krank sind, dass Gott uns sicherlich was zeigen will mit Krankheit auch. Also nicht, dass es gibt, aber dass es zulässt. Mhm. Aber wenn jemand sagt, also Gott hat dir jetzt die Krankheit geschenkt,
ja,
damit du was lernst.
Aber das ist ja gerade, also ich finde es auch zutiefst biblisch, diese Ambiguität, die da noch drin steckt. Also zum einen hast du einen Jesus, der heilt, und du hast einen Paulus, der heilt. Und zum anderen hast du einen Paulus, der einen Stachel in seinem Fleisch hat und, mhm, dann sagt, dreimal habe ich gebetet. Und dreimal hat er gesagt, meine Gnade ist genug für dich. Mhm. Also irgendwie scheint da beides drin zu sein, ganz arg viel in Paulus ist. Und wenn wir mit ihm zusammen leiden, mhm, also wenn... Ich probiere das immer, weil ich habe den Eindruck, dass in den Gemeinden viel zu viel über Heilung gepredigt wird. Also das ist meine Wahrnehmung. Wenn ich nur mal die Songs von Bethel oder was weiß ich was alles höre, also da ist ganz viel in diese Richtung, mhm, wird da gemacht. Also ich finde gerade Bethel, Elevation, Hillsong, das sind ja so die Kirchen, die auch durch ihre Musik gerade sehr einflussreich, mhm, sind. Und es sind ja eben so starke Pfingstgemeinden eben, mhm, die sehr viel über Heilung glauben. Und
aber da wird zum Beispiel auch von Heilung, gibt es Reporte und sowas. Also Berichte, dass Leute geheilt werden. Ich, ja, glaube aber in Deutschland ist es nicht so.
Aber ich bin damit auch mega vorsichtig. Mhm. Ich war demnächst bei einer Frau, und ich kämpfe ja seit einem Jahr mit meinem Long Covid. Mhm. Ja. Und ich probiere so alles, was geht. Viele Leute aus der Gemeinde beten für mich, mhm, ist super, und dann hilft den Eindruck, dass mich das trägt. Und trotzdem bin ich jetzt seit einem Jahr krank. So. Mhm. Und jetzt war ich demnächst bei einer Frau und die hat mir grünen Kaffee, ich weiß nicht, ob das was sagt, so chinesischen Pilzkaffee. Also man probiert dann natürlich alles Mögliche, gell? Manche Leute machen Blutwäsche und sowas, so, yeah. Also was so möglich ist. Und das ist jetzt praktisch sowas, das ja einfach Kräfte stärken soll und sowas. Und die hat mir erzählt, ich war auf einer Konferenz von Grün, von diesem Pilzkaffee, ja, chinesische Pilze. Und da ist eine Person nach dem anderen auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ich habe diesen Kaffee getrunken und Gott hat mich von meinem Krebs, nicht Gott hat mich, sondern der Kaffee hat mich von meinem Krebs geheilt. Ja. Und als die nächste Person heulend auf die Bühne kommt und hat gesagt, ich hatte Rheuma mein ganzes Leben und ich habe den Kaffee getrunken und der Kaffee hat mich von meinem Rheuma geheilt. Mhm. Und die Person hat mir gesagt, die ist mit Tränen dran gesessen, weil sie hat ein nach dem anderen Zeugnis gehört, wie Kaffee die Person geheilt hat. So. Mhm. Und ich sage das nur, ich glaube, dass so ein grüner Kaffee mit Pilze irgendwie heilen kann. Ich glaube auch, dass Gott heilen kann. Mhm. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich eben in so ganz arg säkulären Kreisen genau das auch höre. Sage ich auch, okay, also ich weiß, bei mir war das selber auch mal so. Eine Frau ist in meine Gemeinde gekommen und hat gesagt, Tim, ich will heute ein Zeugnis teilen, Gott hat mich geheilt. So. Mhm. Boah, ich hätte jetzt ein richtig geiles Heilungszeugnis haben können. Mhm. Und ich aber, ungläubig wie ich bin, habe zu der Frau gesagt, treffen wir uns mal nächste Woche im Büro, dann erzählst du mir erst drüber und dann darfst du es auch mal erzählen im Gottesdienst. So. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen vor 1, 2, 3 Wochen und nach 4 Wochen habe ich nochmal geschrieben und gesagt, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Sollen wir uns treffen? Ha, ist doch nicht. Also doch schwierig. So. Mhm. Also ich hätte ein super Heilungszeugnis haben können, wenn ich das nicht irgendwie zu kritisch hinterfragt hätte. Mhm. Und ich glaube, dass Gott heilt, glaube ich absolut dran. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Gott Paulus nicht geheilt hat in seiner Situation und dass er ganz oft nicht heilt. Und deshalb, also das sage ich nur, es geht sehr schnell immer in eine Richtung. Entweder in dieses, wir müssen mehr Heilung predigen und dann heilt Gott auch. Oder in dieses, Gott hat ja gesagt, hat Paulus nicht geheilt und sowas und wir sollen ja mit ihm leiden. Also Gott heilt eigentlich nicht so richtig. Und wie schaffen wir das so zu glauben? Nein, wir glauben, dass Gott heilen kann und dass er auch heilen tut. Und so. Und wie er das genau macht und warum und wie oft, und das ist einfach Science. So. Ja. Und ich würde das jetzt als Evangeler auch sagen, das ist jetzt schwierig, aber ich sage es einfach mal provokant. Ich glaube, dass unsere Haltung und Ausrichtung recht wenig damit zu tun hat, ob Gott uns heilt und wie er uns heilt und wie oft er heilt. Ich glaube, Gott ist souverän in seinem Willen und natürlich macht Gebet einen Unterschied, natürlich. Aber wenn ich jetzt tatsächlich, also das ist ja so typisch für die charismatische Szene auch, zu sagen, naja, wenn Gott dich nicht geheilt hat, dann ist es, weil du nicht genug geglaubt hast.
Ja, das glaube ich jetzt auch nicht.
Ja, ja. Aber das ist typisch,
ja, finde ich jetzt. Ja. Oder weil der Gebet gegeben hat, auch nicht genug geheilt hat. Also das finde ich auch
gerade. Ja, ja. Ja. Und da wird es dann für mich wieder schädlich fast, aber ja.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, ich mache ab und zu Lobpreis in andere Gemeinden. Das ist mittlerweile ein kleines Nebengewerbe geworden bei mir tatsächlich. Und da habe ich neulich...
Ich glaube auch in der LKG in Nürnberg oder so. Kann das sein?
Nee, noch nicht. Noch aber nicht. Also hochgelobt werde ich da in der LKG in Nürnberg, dass die mich super finden.
Bis jetzt das ist doch ein guter Anfang.
Das stimmt allerdings. Aber in verschiedene Gemeinden. Ich war neulich in einer. Und da war ich im Gottesdienst gesessen und der Techniker... Ich nenne ihn jetzt einmal frei Peter.
Ja.
Oder Peter. Wie Franken Peter.
Der Peter. Der Peter. Der Peter vom Technikpult.
Da habe ich zum Peter gesagt: Du, ich bräuchte ein anderes Lied. Also ich bereite das immer vor, aber wie es der Heilige Geist auch mir auch eingibt, was, ja, muss man es ja auch ändern dürfen.
Unbedingt.
Und der Peter ist aber ganz korrekter. Also. Und das gibt es in mehreren Gemeinden.
Das gibt es, ja, kenne ich auch, ja genau.
Dass man als Heilige Lieder einen Ablauf geben alles muss und du darfst da nicht frei verfügen. Und es war für den Peter schon schwierig, dass ich jetzt da was gesucht habe, was jetzt gar nicht im Ablauf von Church Tools vorgegeben in 3 Minuten spielbar war. Und dann habe ich gesagt, Peter, pass auf, ich tue dir schnell das Lied reinschreiben, ich suche schnell auf Google und dann mache ich das schnell selber im Beamer, dass du keine Arbeit hast. Also Beda hat, also hat seinen Platz hergeben.
Oh nein.
Und ich durfte mich hinhocken.
Das machen sie nicht gerne.
Nee, also nein. Der war auch mit verschränkten Armen hinter mir gestanden und hat mit dem Fuß so getippt.
Ja.
Und dann habe ich das Lied gesucht und habe dann das Fenster minimiert.
Oh, oh.
Man muss sagen, dazu lief gerade live YouTube, also die Übertragung von dem Gottesdienst live auf YouTube.
Ah, okay.
Und ich habe es minimiert, hab das Lied dann eingegeben mit dem Beamer-Tool. Und dann hat er Beda nicht sofort wieder gefunden, wo man es wieder maximiert, das Fenster.
Also der hat gedacht, es ist geschlossen.
Geixt.
Geixt,
okay. Und der Beda, das war eine relativ mittlere Gemeinde, würde ich sagen, 50 bis 70 Leute ungefähr, hat der da im Gottesdienst während der Prediger, während der Prediger gepredigt hat, hat er relativ laut, hat er gesagt, was hast du denn jetzt da gemacht? Was ist jetzt da los? Wo ist denn jetzt das hin? Und dann war der richtig, also 2 Minuten lang, richtig in Panik, bis er es dann gefunden hat. Mit mir war ein Schlagzeuger dabei. Der hat sich dann über den Beda aufgeregt, wie der Beda jetzt so scheiße sein kann. Und ich habe mir nur gedacht, so, ich sage gar nichts, weil wenn es mich nervt, merke ich, manchmal Schweigen ist besser als Reden.
Ich bin da auch kürzlich mal deutlich ermahnt worden, deutlich, weil ich irgendwas anders gemacht hatte, als es meistens war. Keine Ahnung.
Auch so ein Beda.
Auch die heißen alle so. Und zwar, richtig. Und da war eine liebe Schwester im Herrn, war auch noch dabei und dann kam der und hat sich total aufgeregt, das kann man nicht machen und ich mache und ich wusste erst gar nicht, was überhaupt los ist, weil es war halt ein bisschen was anders.
Ja.
Und dann ist einfach diese liebe Schwester im Herrn, die ist einfach gegangen. Einfach mitten im Anschiss rumgedreht, gegangen, weg war sie. Und ich habe mir das dann alles ertragen. Und dann habe ich so danach irgendwie gefragt, was war jetzt das? Gehst du einfach? Dann hat sie gesagt, ja, sie hat gesehen von vorne, dass der Beda, während die Technik eigentlich hätte arbeiten müssen und während des Gottesdienstes irgendwelche Videos am Smartphone geschaut hat. Keine Ahnung was. Und dann sowieso schon voll angepisst war wegen ihm. Und dann bei ihm hat sie gesagt, jetzt dann noch so ein Anschiss von ihm, das war einfach nicht zu ertragen. Okay. Und so sind so die Beders manchmal.
Ja, das stimmt. Ja, was ich sagen muss, ich verteile dann immer gerne auch noch Spitzen dazu. Und habe dann in meiner Situation mit dem Beda, habe ich dann gesagt, nachdem er es wieder gefunden hat und er gemerkt hat, jetzt war er total im Unrecht, dann habe ich dann so halb leise gesagt, da könnte man sich jetzt eigentlich auch dafür entschuldigen, dass man jetzt da so rumgeschrien hat. Aber das hat irgendwie, denke ich, der Beda...
Halt, hättest du auch laut schreien müssen. Kann man sich mal entschuldigen.
Ja, hat der Beda halt einmal geschrien.
Halt, stopp!
Genau.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, wir schließen ab das Thema. Nadine schaut schon aus, als fallen die Augen gleich zu, oder? Okay, wir haben jetzt relativ viel über Konfrontation geredet und so weiter und so fort. Jetzt ist eine Frage, soll man das machen oder nicht?
Was?
Zu konfrontieren.
Natürlich.
Zu Frieden zu schließen. Sonst
trägt man ständig Unruhe in sich.
Ja, man soll konfrontieren.
Und Groll. Also man muss schon sagen, wenn einem was nicht
passt. Ja, das stimmt eigentlich.
In Liebe ermahnen. Also konfrontieren klingt ja, ich gehe jetzt dahin, ich pack den am Schlawittchen und sag ihm, was er für Arsch ist.
Ja.
Ja.
Also schon in Liebe und Sanftmut und mit Geduld und ne, man bläht sich nicht auf, ja.
Ich habe aber jetzt, weil du das sagst, Liebe, Sanftmut und sowas, Sprüche 27,6, der würde ja bestimmt was sagen. Und zwar für die anderen beiden, die es nicht wissen.
Der meint, glaube ich, unsere Lieder.
Denke auch.
Sprüche 27, Vers 5 ist ein Bibelvers, der das ein bisschen widerlegt, was du sagst. Und zwar steht da, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch.
Die Schläge
steht da. Und ich weiß nicht, ob es eine andere Übersetzung ist oder ob ich das irgendwo anders
auswendig gelernt habe. Also es ist einmal definitiv Altes Testament.
Oh, ja.
Ah ja, dann stimmt es ja nicht. Alex, schau mal nach in deiner neuen Volksbibel. Sprüche 27,6. Aber es steht auch, ich weiß nicht, ob es dasselbe Bibelvers ist, nur eine andere Übersetzung oder irgendwo anders steht, aber lieber die Schläge eines Freundes als die Küsse eines Freundes. Die Wunden, Entschuldigung, nicht die Schläge. Ja, die okay. Wunden, Wunden eines Freundes. Und ich weiß es nicht, ne? Weil ich denke mir auch, jetzt ist so ein krasses Beispiel, was würdet ihr machen, wenn ihr, hast du das?
Ja.
Steht genauso gut drin?
Ja, quasi. Aber ich würde auch nicht sagen, dass, das ist ja auf unsere Gemeinde bezogen.
Ja, okay.
Ne? Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ja einer kommt, der dich hasst. Weil wenn der dich hasst in deiner Gemeinde, dann ist ja sowieso schon mehr schief gelaufen.
Aber meinst du nicht, dass es vielleicht manche Gemeindemitglieder gibt, also jetzt vielleicht nicht bei euch und nicht bei uns, aber dass es bei so großen Gemeindedingern mit 2000 oder mehr Leuten, dass dir irgendwas nicht passt, was vielleicht irgendeiner macht und ja, du dann so einen leichten Hass hast? Oder meinst du, unter Christen kommt Hass nicht vor, weil dann kann ich es widerlegen, weil ich muss sagen, ja. Ich habe mit einer Person auch ein wenig Hass
bezogen. Ja, aber Hass ist eine krasse Sache halt eigentlich, finde ich, weil nach Hass kommt Tod.
Sagt der Volksmund.
Ja.
Oder?
Ja, sagt der Volksmund.
Jesus sagt in Matthäus 6, oder? 5 in der Bergpredigt, oder nach der Bergpredigt sagt er doch, dass wenn wir schon einen schlechten Gedanken über jemand anderes haben, tun wir ihn doch schon ermorden.
Und das was stimmt. Muss jemand getan haben, dass du ihn hasst, weißt du?
Ja, Hass ist schon hart.
Ja gut, Hass ist jetzt bei mir über 7 Minuten nur wegen polarisieren, Fremdwort.
Ja.
Ist
das. Siehst du, danke fürs Konfrontieren.
Ja, Alex. Danke. Alex.
Hey, sorry.
Aber wenn man das so nimmt, also ja, wir reden über Gemeinde, aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Freund habt oder eine Freundin und ihr seht, die heiratet jemand, dass das niemals passen würde. Aber die heiraten vielleicht trotzdem und ihr könntet noch konfrontieren. Gibt es bestimmt in mehreren Gemeinden, uns ist es bestimmt schon 2-3 Mal passiert, dass wir so eine Situation hatten und ich bin dann mit nacktem Arsch stehen ins Gesicht gesprungen und dann war es...
Und haben die dann trotzdem geheiratet?
Also ich habe es bei einem gesagt, der hat geheiratet. Beim anderen gesagt, da weiß ich im Beziehungsstatus gerade nicht, die waren mal verlobt und sind es vielleicht noch oder nicht, ich weiß es nicht. Und noch bei einem anderen Pärchen, da haben wir das auch gesehen, aber wir dachten auch, wir mischen uns da lieber nicht ein. Ne? Da waren wir, ja, waren wir einfach dumm.
Wir?
Ja, du auch.
Ich weiß gar nicht.
Das ist jetzt eine Konfrontation.
Ja, das ist eine Konfrontation.
Nein, aber da haben wir gesehen quasi, wenn wir abends mit denen zusammengeguckt waren und Spiele gespielt haben.
Ach so, dass es sehr toxisch war, ja?
Genau.
Das stimmt.
Und wir haben aber, glaube ich, nichts
gesagt. Waren die nicht verheiratet?
Die waren vorher nicht verheiratet und dann haben sie geheiratet.
Ach so, ja.
Aber ich muss auch sagen, mit meiner Familie Spiele spielen ist auch schwer.
Ja, mit dir schon.
Oh.
Aber die Frage ist...
Oh, wir müssen Spiele spielen, weil der da...
Jetzt hör mal auf, wir sind hier im Podcast.
Das nächste Mal wird es ein Podcast-Spieleabend.
Ja.
Nein, aber die Frage ist, würdet ihr jemanden konfrontieren, daraufhin, wenn ihr seht, da passt was nicht mit dem anderen Partner oder würdet ihr es nicht machen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also auf die Gefahr hin, dass der euch vielleicht hassen wird sein Leben lang, weil er denkt, du gönnst ihm nicht.
Ich finde, also wenn man so krasse Konfrontationen sich aussucht, dann sollte man das dann schon letztendlich dem Konfrontierten auch sehr gut begründen können. Wieso, weshalb, warum? Weil nur, weil ich dann hingehe und sage, hey, weißt du was, Mann, das kannst du nicht bringen, Mann, die kannst du nicht heiraten, dann sollte ich schon auch sagen, wieso, weshalb, warum.
Ja, ja, klar. Also dir fällt was auf, wo du sagst, okay, hier rotes Licht, muss man mal drüber reden.
Doch, also wenn, ich sage einmal so, jedem würden wir das wahrscheinlich nicht sagen, aber Leute, die man kennt und mag, die kann man schon mal freundlich darauf hinweisen. Dass er vielleicht das nochmal bedenken sollte oder beobachten sollte oder wie auch immer.
Okay.
Also so, wenn ich drüber nachdenke, wenn jetzt meine Tochter einen mit nach Hause bringen würde, dann würde ich es auf jeden Fall sagen und würde sagen, also nee, den kannst man das Hochzeit, ich zahle die Hochzeit nicht. Nee, aber dann würde ich mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn drüber reden.
Aber ich finde, Tochter und, oder Sohn ist nochmal ein anderes
genau, Verhältnis, ne? Und das dann auf die Gemeinde übergreifend, wenn wenn das Leute sind, die mit dir groß werden und mit dir in der Gemeinde gewachsen sind und alles, ich denke schon, dass man da was sagen könnte, wenn das jetzt so neuere Leute sind und weiß ich nicht, ob man da...
Aber wenn es so enge Freunde wären...
Dann würde ich schon auf jeden Fall das Gespräch suchen. Aber dann würde ich es vielleicht auch so suchen, dass es nicht wieder schneidend rüberkommt, sondern dann würde ich es vielleicht sogar mit beiden suchen und sagen, hey, ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl bei euch. So, und dann lieber mit beiden, wie nur mit einem von denen, von denen dann.
Aber hast du dann nicht Angst, dass dann die beiden sich gegen dich verschwören?
Nee, weil sie haben die Chance, sich zu entscheiden und 5 Jahre später können sie kommen, klingeln und sagen, Nadel, du hast recht gehabt.
Okay. Aber ich denke, wie würdest du reagieren, wenn jemand zu uns gekommen wäre?
Ja.
Und das war, ja, ich soll nicht heiraten, passt nicht.
Hat keiner gesagt zu uns.
Nee, aber wie würdest du, ich finde das ist schon eine krasse...
Also der David... Ein Freund von mir hat das...
Hast du jetzt einen Namen gesagt?
Ja.
Aber der hat zum Beispiel gesagt am Anfang, dass er das jetzt irgendwie nicht so toll findet.
Von uns?
Von mir, mein Invest in dich und deine Ignoranz mir gegenüber.
Ja.
Es hat sich ja geändert.
Es hat sich geändert.
Der David hat gebetet.
Gebetet, es hat sich geändert.
Nee, aber ich meine, also ich stelle mir das einfach vor, wenn jemand von der Gemeinde zu uns kommen würde, also... ich möchte mit euch reden, ich finde es nicht so gut, dass ihr...
Aber warum nicht? Also,
und ich liebe dich, du liebst mich, wir sind einfach...
Boah, ich wäre am Boden zerstört.
Aber wie viele Ehepaare, also Ehepaare, die wir kennen, 1, 2, vielleicht 3, wo verliebt waren und wuhu machen und keiner kam dahin und keiner hat denen zum Beispiel gesagt, pass mal auf, dein Ton zum Beispiel oder... das oder das passt nicht. Das ist toxisch für eine Ehe. Also du würdest ihn lieber sterben lassen, bevor du ihn als Freund verrätst.
Nein, aber ich würde keine Ahnung.
Das
ist
alles für Mädchen.
Nein, ich würde, also wenn ich mir das vorstelle, wie du sagst, Elida, es kommt jemand zu mir, boah, ich werde total verletzt. Ich werde total verletzt, aber...
Brüche 27, 1.
Ich würde... Das würde mich nicht mehr in Ruhe lassen. Ich glaube, ich würde noch mal drüber nachdenken. Auch wenn ich vielleicht im Moment die Person, die mich da konfrontiert hat, hasse, ja, oder nicht mehr mag, oder meine ganze Welt gerade zerstört, meine Zukunftspläne, ich würde schon noch mal reflektieren darüber. Und vielleicht würde ich dann auch zum anderen Entschluss kommen. Und vielleicht war es dann gut, dass wenigstens einer so ehrlich war und zu mir gekommen ist.
Weil es erinnert mich einfach so voll an unsere Jugendleiterzeit, wo wir viele Jugendliche da. Oh, Sex vor der Ehe, bla bla bla.
Nicht christliche Partner.
Ja, da muss man immer, und es war so unangenehm. Ja, ist halt unangenehm. Ist nicht schön.
Aber die meisten haben sich dagegen entschieden. Also sie haben nicht drauf gehört, was sie gesagt haben.
Nee, und das Ding ist, wir haben so viele Jahre mit Jugendlichen gearbeitet, auch English Camp, und wir haben so oft gesagt, was. Gott sagt, was die Bibel sagt, aber...
Ja, aber es ist halt immer noch die Welt auch da.
Ja, ne? Aber die haben einfach...
Und manche Samen fallen auf Stein, manche Samen fallen auf Acker und manche Samen fallen zwischen die Dornen und Disteln.
Aber ich erinnere mich einfach an dieses Gefühl, das war so...
Enttäuschend.
Ja, du erzählst, du sagst was, was es nicht so schön ist und dann die Beziehung... leidet drunter.
Also ich will kurz nicht, dass mir jemand einen Stick draus dreht. Jesus hat dieses Gleichnis natürlich fürs Evangelium und Königreich Gottes gemacht. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das ja Gottes Königreichs Werte sind. Zum Beispiel
Wir sehen überall.
Ja, genau, aber ich meine jetzt nur mit dem, was ich gesagt habe, mit was die Lieder gesagt haben, mit den Jugendlichen, dass das da hinfällt und so, und nicht, dass jemand denkt jetzt.
Aus dem Kontext
gerissen. Richtig, genau. Ja, interessant, wir sind fast am Boden zerstört. Nein, fast zu Ende. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, eigentlich ist das jetzt gerade noch interessant, ne? Dieses Thema, die Wunden eines Freundes. Was mich noch interessieren würde, vielleicht ziehen wir das ein bisschen länger, was wäre, wenn heute einer auf dich zukommen würde und sagt, Elida, so wie du deinen Ehemann behandelst, oder auf mich zukommen würde, Steve, so wie du deine Ehefrau behandelst, denk mal darüber nach. Wie würdest du reagieren?
wenn zu dir jemand sagt, pass mal auf.
Wie ich dich behandle?
Tu mal den nicht so dumm immer anschauen.
Oh,
ich kann nicht
anders. Also ich kann euch eine richtige Antwort geben oder eine ehrliche?
Eine ehrliche. Natürlich.
Authentisch.
Keine Ahnung, ey. Ich,
du wärst sauer.
Ich wär echt stinksauer, ey.
Aber würdest du nicht drüber nachdenken? Also, wenn dir das jemand sagt, also ich muss auch sagen, ne, wenn mich jemand konfrontiert, denke ich mir auch erst, halt die Schnauze. Mhm. Stecke aber dann das halt die Schnauze weg und überleg über das, was er gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eine normale menschliche Reaktion, dass man denkt so.
Ja, ja.
Erstmal abwehren, mauern.
Ja, genau. Erstmal mauern und dann überlegt man. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist wie. A dog is biting and then a dog bites back, right?
Mm-hmm.
Or?
Ja.
Krass, ja. Genau.
Also wenn jemand mich jetzt konfrontiert, ja, dann würde die Reaktion vielleicht, ah ja, aber du bla bla bla. Könnte so sein oder
ja.
Passiv oder geschockt oder... Mhm. Ja, wie würde ich reagieren? Ich denke, ich werde geschockt, verletzt und dann überlegen, so nachdenken, warum sagt diese Person sowas?
Weil ich habe mir mal einen Spruch, der ist jetzt nicht aus der Bibel, aber es gibt den Spruch, die besten Verbesserungsvorschläge sind Kritik.
Ja.
Und ich finde eigentlich,
dass das nicht schlecht ist. Du liebst Kritik und Konfrontation, ne? Das ist so deine Liebessprache, ehrlich. Ja, okay, ja, Kritik?
Nein, aber ist doch so, wenn jemand das kritisiert, kann man ja darüber nachdenken und dann kannst du es verbessern oder eben lassen.
Mhm.
Wie wäre das für dich, wenn jemand zu dir sagt, Alex, pass mal auf, behandle mal die Nadine zu?
Da muss ich darüber nachdenken und dann werde ich ihm wahrscheinlich nicht recht geben, aber ich werde es vielleicht dann trotzdem abstellen.
Echt?
Ja, also wenn das für mich
plausibel ist.
Ja, und wenn er damit meiner Meinung nach recht hat, dann
passt es.
Ja, und entweder ihm fällt es dann auf oder es ist immer noch so wie vorher.
Aber schon krass, man geht in die private, du gehst in einen intimen Bereich. Also das ist das mit uns Charismatiker, ne? Oder freie Kirchler, wir reden ein. Ich habe mal eine Meinung, wie du dein Leben lebst.
Aber jeder hat doch was zum Bringen. Also zwar ist das über den Gottesdienst, jeder bringe was zum Gottesdienst. Ja. Also so steht es nicht drin, aber das ist doch auch im Leben so. Also weil, schau mal, wir hatten eine Jugendliche, die immer gesagt hat, ja, ich muss die Fehler selber machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das war. Ich muss das selber erfahren oder so. Und zu der habe ich irgendwann gesagt, pass auf, du bist so bescheuert, dass du das sagst. Weil ich muss doch nicht erst geschwängert werden, um zu wissen, wie scheiße das ist mit 16. Keine Ahnung, du weißt es, aber wie schwierig das ist, mit 16 ein Kind zu bekommen. Oder ich muss doch nicht mit dem Auto 250 fahren und dann einen Unfall bauen, dass ich merke, okay, mit 250 ist es doch nicht so cool, in Kurven zu fahren oder sowas. Mhm. Und auch wenn man denkt, hatte nicht Elia, war der Vorreiter von Elisa. Mhm. Und Elisa hat gelernt von Elia.
Mhm.
Oder gab ja immer sowas in der Bibel auch.
Mhm.
Und ich weiß jetzt nicht, warum ich da drauf gekommen bin. Aber
hast du den roten Faden verloren?
Ja.
Ist es manchmal nicht gut, einen guten Ratschlag anzunehmen?
Ah, ja.
So meinst du es.
Danke, Nadine ist noch aufmerksam.
Ja.
Sehr gut.
Ja, aber das finde ich halt, drum ist ja Konfrontation. Also auch wenn es ins Privatleben reingeht, wie du sagst. Aber deine Geschwister...
Ja, es sind meine Geschwister,
dürfen
genau.
Dürfen ja auch, also ja. Deine leiblichen Geschwister dürfen so. Auch sagen, pass mal auf.
Ja, klar, machen das die
geht
auch.
Nicht.
Sind auch nervig. Aber ich meine, so ja. In diesem christlichen Kontext, wir sind alle Geschwister, ne? Und deswegen kann man miteinander in Liebe einander so miteinander.
Aber dann würde ich das nicht.
Aber
ja?
Es darf nicht jeder auf dein Leben einreden. Du
ja,
musst
klar.
Dich schon auch schützen.
Ja.
Ja. Also ich glaube, da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten oder Mentoring oder so, wo man das dann schon zulässt. Aber wenn jetzt jeder wahllos auf den anderen einredet, ne, dann hörst du ja auch 5 verschiedene Meinungen und kriegst die gar nicht mehr aus. Und letztendlich sollten wir dann Gott fragen.
Mhm.
Das stimmt. Unser Fazit ist... Konfrontation ist
nicht manchmal angenehm. Ratsam.
Ja, Nadine, du kannst auch so Fazit machen. Komm, mach mal den
Was?
Schluss.
Was? Ich mach nichts.
Mach mal Fazit.
Was ist nochmal Konfrontation, Nadine? Wie würdest du das jetzt zusammenfassen?
Manchmal ratsam. Ja. Und wenn es kein guter Rat war, dann macht man es wie bei Hiob. Hiob hatte auch seine 3-4 Freunde, die ihn falsch, die dann getröstet haben und gesagt haben, aber Hiob und Hiob und Hiob und du musst doch und jetzt tu Buße oder mach dies oder mach das. Und letztendlich hat Gott gesagt, die haben alle nicht recht gehabt. Hiob, du hast mir zugehört und jetzt bete für deine Freunde und dann wurde alles gut.
Willst du auch noch was sagen, Alex, oder lassen wir das?
Amen.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
Wilhelm Bunz bei mir zu Gast. Hi Wilhelm.
Hi Steve.
Wir haben letzte Woche das Thema verlassen. Wir gehen ein bisschen in die Kontroverse oder ein bisschen in schwierigere Themen vielleicht. Du hast gesagt, du verstehst nicht, dass homosexuelle Paare getraut werden. Wilhelm, was ist denn los mit dir? Warum nicht?
Ich bin normal. Ja, pass auf, gehen wir nochmal zurück von letzter Woche. Da habe ich doch gesagt gehabt, ein Mann, der einen Mann liebt zum Beispiel, der sucht sich das nicht raus. Mhm. Und die Liebe ist echt.
Ja.
Und die Bibel redet auch nicht dagegen. Ich habe dich lieb, Steve, zum Beispiel.
Gleichfalls.
Ich habe dich lieb. Und die Liebe ist nichts Schlechtes. Mhm. Ach, ich sag's nochmal andersrum. Ich war eingeladen in einer Gemeinde, wo nur Homosexuelle sind.
Okay.
Mhm. Aber alle, vom Pastor runter bis zum kleinsten Mitglied.
Okay.
Aber sie praktizieren es nicht. Mhm. Weil sie wissen vom Wort Gottes her, es ist Sünde, wenn sie es praktizieren. Mhm. Was sagt die Bibel? Wenn ein Mann bei einem Manne liegt, ist mir ein Gräuel.
Ja.
Sie praktizieren das nicht.
Jetzt muss ich aber kurz ein, da gibt es ja theologische Auslegungen, die sagen, dass das ein Sklave ist, der beim anderen Mann liegt, der dann unterdrückt wird.
Weißt du, das Schöne ist, was ich gelernt habe, ich bin jetzt seit gläubig seit 1983, 12. September, 11.06 Uhr. Was ich gelernt habe in diesen vielen Jahren, die Theologen haben alles, viele schon weggelogen.
Okay.
Weißt du, wenn die Bibel sagt, es ist ihm ein Gräuel, dann ist es ein Gräuel. Mhm. Ob das ein Sklave war oder ob es ein König war, egal, es ist ein Gräuel. Zum Beispiel die Bibel sagt, der David liebte Jonathan.
Ja.
Und der David beschreibt diese Liebe, sie ist noch viel kostbarer für mich. Mhm. Als Frauenliebe. Aber die beiden haben nie sexuell miteinander verkehrt.
Ja.
Weißt du, auch der Paulus schreibt im Römerbrief zum Beispiel, und darum habe ich sie ihren schändlichen Lüsten. Mhm. Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich habe auch nichts gegen Transgender oder wie sie alle heißen. Habe nichts dagegen.
Ja.
Aber wir dürfen als Christen, wir müssen als Christen uns trotzdem an das halten, was die Bibel sagt. Mhm. Ohne den anderen abzuwerten. Ich habe in meinem Bekanntenkreis viele, viele Homosexuelle. Mhm. Zum Beispiel jetzt am Freitag bin ich bei einer Karaoke von nur Homosexuellen.
Okay.
Du, das sind so kostbare Menschen, da können manche Gotteskinder Scheibe davon abschneiden. Was Disziplin anbelangt. Mhm. Aber sie praktizieren es nicht. Mhm. Weißt du? Und das ist das. Weißt du, und jetzt können wir doch nicht sagen, und jetzt stellen wir diese Verbindung zwischen zwei Männern der Ehe gleich. Mhm. Das geht nicht.
Ja.
Das geht nicht. Weißt du, denn wäre es normal, dann würdest du ein Kind kriegen.
Ja.
Dann würde ich ein Kind kriegen.
Ja.
Gott hat es ganz genau geschaffen. Mhm. Und wer gibt mir das Recht, in die Ordnung Gottes einzugreifen?
Ja, ich finde auch, du hast es schön gesagt eigentlich, dass eine Frau empfängt und einen Mann gibt.
Ja.
Und das siehst du ja auch an den Geschlechtsorganen, dass das eine empfangen kann, das andere kann geben.
Ganz genau.
Also, was meinst du, wie, bist jetzt da schon raus aus dem Alter, aber wie könnte man seine Kinder erziehen, um die, ich sage jetzt mal nicht zu schützen, aber um die aufzuklären, was Ideologie ist und was die Bibel, Wort Gottes sagt.
Ich wurde mal von einem Reporter gefragt, da war auch das Thema, gerade Homosexualität. Herr Bund, das bin ich, wie würden Sie reagieren, wenn einer Ihrer Söhne kommt und seinen Freund vorstellt, mit dem er sich jetzt verlobt hat? Mhm. Wie, Sie sind doch sehr pochend auf die Bibel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wie ich dann reagieren würde? Ich würde sagen, komm her, ich habe dich so lieb. Mhm. Verändert sich doch nichts.
Ja.
Weißt du, du hast zwei Töchter. Mhm. Du hast zwei Töchter. Wenn du deine Kinder vor falsche Ideologie bewahren willst, dann sei deinen Kindern ein Vorbild in dem, was du glaubst.
Ja. Mhm.
Und dann kommt Ideologie gar nicht hoch. Meine Kinder waren noch nie im Kindergarten.
Echt?
Nie.
Okay.
Mache ich nicht. Mhm. Habe ich gesagt, nichts. Was die da im Kindergarten alles lernen, das möchte ich einfach nicht. Mhm. Und schau her, wenn ich heute meine Jungs anschaue, die sind inzwischen auch schon etwas größer.
Ja.
Der eine 27, der andere 24. Was für kostbare Jungs sind das geworden. Haben alle Grenzen ausgelotet. Alle Grenzen ausgelotet.
Ja.
Sie haben alles probiert. Verstehst du? Aber wir haben als Familie, als Eltern, haben wir unseren Kindern Werte vorgelebt, die im Worte Gottes verankert sind.
Ja.
Heute zum Beispiel, der eine hat ein Mädel kennengelernt, aber er hat es nicht geduldet, dass sie zusammenziehen.
Er hat es nicht geduldet?
Ja, okay. Er hat es nicht geduldet. Mhm. Und jetzt ist es auseinandergegangen.
Okay.
Mhm. Weil das Mädchen wollte zusammenziehen und er hat gesagt, nein, mache ich nicht.
Okay. Mhm.
Das heißt, wir vermitteln unseren Kindern Werte. Mhm. Und du als Gotteskind, Stief, vermittelst deine Kinder biblische Werte, aber nicht so, sondern indem du es vorlebst. Mhm.
Nicht schlecht. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir weitermachen, eigentlich schon. Aber das ist jetzt nicht so mit dem Thema, das ist jetzt eine harte Kurve eigentlich. Aber ich weiß, glaube ich, das vorletzte Mal, wo wir uns getroffen haben mit Mikrofonen, hast du mal erzählt, du willst so eine Trilogie schreiben. Du hast jetzt den Bibelraucher geschrieben, dann wolltest du den Bibelversteher schreiben und dann den Bibel...
Nee, Tisch. Der Bibelraucher,
ja.
Bibelleser,
Leser.
Bibelversteher. So.
Wie weit ist es mit dem Projekt vorangekommen?
Du, es ist so, also Anfragen für der zweite Band kommen von überall her. Mhm. Anfragen, gell? Wann ich denn endlich schreibe.
Ja.
Weißt du, aber der erste Band läuft noch so gut. Mhm. Es ist mehr wie vor 5 Jahren.
Mhm. Ja.
Ich bin schon ausgebucht komplett für 24. Komplett. Mhm. Mache jetzt schon Termine für 25.
Okay.
Du, und in dem Moment, wenn man jetzt einen zweiten Band rausbringen würde, als Beispiel, der Bibelleser,
ja,
knicken wir den ersten Band ab. Mhm. Mhm. Und ich denke einfach, der erste Band hat, das wundert mich sowieso. Der erste Band ist auch ein Sprungbrett für Ungläubige.
Ja.
Weißt du, sie lesen etwas, was nicht kirchlich ist, aber wie doch Sachen passieren können im Leben, wo menschlich keine Hoffnung mehr ist. Und wenn menschlich keine Hoffnung mehr da ist, dann greift was anderes ein. Mhm. Und viele denken drüber nach. Mir ist einer begegnet, auf einer meiner Touren im Schwäbischen, oh, sagt der Willi, dich kenne ich schon seit 36 Jahren. Mhm. Sag ich, was? Ja, vor 36 Jahren hast du bei der Volksmission in Göppingen hast du Zeugnis gegeben. Mhm. Und es hat mich so bewegt, ich habe mich an dem Tag noch bekehrt.
Oh,
Und nach 36 Jahren habe ich es erfahren.
Okay.
Und ich merke durch das Buch, ich kriege so viele E-Mails und auf Facebook und wo ich überall rumdüse, überall, Mensch, du, ich habe wieder Hoffnung. Mhm. Boah, wenn du es geschafft hast, ich habe Hoffnung. Wie soll ich beten? Mhm. Ich bringe ein Beispiel. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich im Element. Du kennst Michael Stahl.
Ja.
Okay. Ist mein Freund.
War auch schon hier im Podcast für die Hörer, die es noch nicht kennen.
Okay. Weißt du, und der hat mir, und der hat mir mal erzählt, du, da gibt es einen bei mir im Dorf in Bopfingen, den betreue ich schon 12 Jahre. Eine ganz arme Sau. So sagen wir Schwaben, weißt du?
Ja, wir Franken auch.
Ja, ganz arm. Weißt du, und aber so der letzte Schritt auf Jesus zu, der kann das nicht. Da kommen wir besuchen den. Und dann sind wir gekommen und wo der sieht, dass wir ihn besuchen, ist er uns entgegengelaufen, im Dauerlauf. Auch schon alter Sack. Im Dauerlauf und nimmt mich in den Arm und drückt mich, dass ich lebe, ist ein Wunder. So hat er mich gedrückt, der mir ein Buch gelesen und sagt, war, du besuchst mich. Du, der hat ein ganz winzig kleines Wohnzimmer gehabt. Ein ganz ganz klein. Und dann fragt er mich, sag mal, weißt du, sagt der Willi, ich war auch ein Gangster. Ich war auch ein Ganove. Ich habe viele, viele schlimme Sachen gemacht, aber so schlimm wie du war ich noch nie. Aber wie kommt es, dass du so fröhlich sein kannst und ich nicht? Woran liegt es? Weißt du, und der Typ, der war früher Alkoholiker, der hat seinen Verstand weggesoffen. Mit ihm muss ich ganz einfach reden. Und habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du, ich habe irgendwann mal erkannt, so geht's nicht weiter. Und für mich war ganz klar, an Jesus komme ich nicht vorbei. Und dann wieder andere Sachen geschwätzt, weißt du. Ah, sagt Willi, ich habe noch eine Frage. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, sag ich, weißt du, da gibt es eine Bibelstelle. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem will ich eingehen. Weißt du, ich habe gesagt zu ihm, du musst immer bedenken, auch das Herz hat eine Türe. Aber da ist nur innen drin eine Türklinke. Außer ist keine Türklinke.
Ja.
Da musst du selber aufmachen. Aha. Ja, und was hast du dann gemacht? Dann sage ich, ich habe es ungefähr so, ich sage das mal sinngemäß, wie ich es gemacht habe. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe mein Herzenstür weit offen. Bitte komm in mein Herz. Halb Stunde später sagt er, du sag mal, Willi, wann kann man sowas machen? Ach, sag ich, du, das kannst du in 5 Jahren machen, das kannst du in 2 Jahren machen, das kannst du heute Abend machen, das kannst du jetzt gleich machen. Ja, was muss ich da tun? Ja, sag doch Jesus so, sag einfach so, wie du es auf dem Herz hast, in deine eigene Wortesprache. Und Willi, kannst du das nicht du von mir machen? Na, sag, das mache ich nicht für dich. Du bist selber groß.
Ja.
Du, und dann macht der den Mund auf. Weißt du, was der betet hat? Herr Jesus, ich kenne dich nicht. Aber du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Und ich mache jetzt mein Herzenstür weit auf. Komm rein. Und mach aber hinter der Tür wieder zu. Du, seit dem Tag hat er sich komplett verändert. Weißt du, wir müssen nicht so hochtrabend reden, sondern wir müssen den anderen da abholen, wo er ist. Wir müssen mit ihm auf Augenhöhe sein,
ja,
dass der andere sich wertgeschätzt fühlt. Nicht von oben runter an, du musst und du musst und du musst. Nee, sondern ihn da abholen, wo er ist, in seiner Sprache sprechen und dann passiert was.
Ich habe noch mal eine theologische Frage an dich. 2. Korinther 5, 17.
Was steht da?
Da steht, jeder, der Jesus annimmt, wird eine neue Kreatur, altes vergangen, neues ist geworden. Ja. Wie kann es sein, dass es mir manchmal so geht, dass es nicht so ist? Also, weil du hast ja eine Umkehr gehabt, dieser Mann hat eine Umkehr gehabt. Und gut, wenn das jetzt so Christenkinder sind wie ich, die von klein auf Jesus erlebt haben, keine Ahnung, Vielleicht kannst du dann nicht umkehren, außer du machst dann Scheiße und dann kehrst du wieder um von der Scheiße. Warum kommt mir das manchmal so vor, als ist das so schwer vielleicht umzusetzen oder dass man das mitbekommt?
Vorausschicken möchte ich, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die behütet aufgewachsen sind, die schon das Christentum mit der Muttermilch aufgesogen haben, die haben es im Glaubensleben viel schwerer wie diejenigen, die wirklich aus der Sünde rauskommen.
Ja.
Aber jetzt rede ich mal von einem Kollegen von dir. Der ist auch behütet aufgewachsen. Hat auch das Judentum eingezogen von Muttermilch. Sein Name war Paulus. Und der Paulus ist ja der klügste Apostel gewesen aller Zeiten. Der klügste.
Ja.
Der hat innerhalb von 3,5 Jahren ganz Kleinasien bereist. Der war wie ein Bulldozer. Und dann, das erste, was er geschrieben hat, war, der hat ja bei Gamaliel gelernt. Das erste, was er geschrieben hat, alles, was ich bisher wusste, erachte ich für Kot. Ist nicht mehr wichtig. Sondern jetzt ist das wichtig, was Jesus will. Das war das Erste. Und auf einmal kommt er in eine innerliche Not. Weil das, was er verkündigt, klappt bei ihm selber nicht. Guckst mal in den Römerbrief ein. Ich glaube Kapitel 5 oder 6. Das sagt er. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Was ist los mit mir? Das ist das auch, was du dich fragst. Was ist los mit mir?
Ja. Bin ich dumm?
Ich bin doch ein Christ. Wieso habe ich da und da keinen Sieg, zum Beispiel? Ich, elender Mensch, wer will mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Aber der hat ganz eng mit Jesus gelebt. Und dann in Kapitel 8, Vers 1 steht, es ist nichts Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind, dass wir von Fehlern übereilt werden, ist was völlig Normales. Aber wir verharren nicht mehr in der Sünde.
Ja.
Wir müssen es unterscheiden. Weil der erste Johannesbrief sagt, der Mensch, der aus Gott geboren ist, kann nicht mehr sündigen. Der kann es nicht mehr. Und trotzdem werden wir von Fehlern übereilt. Und da haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Und du bringst das wieder in Ordnung und dann ist es so, als ob es noch nie gewesen wäre. Weißt du, zum Beispiel, ich mache kein Bankraub mehr.
Ja.
Oder ich hau nicht am anderen aufs Maul. Oder ich stehle auch nicht mehr. Oder ich sauf mal unter der Krage voll. Das ist Sünde. Und trotzdem muss ich jeden Tag neu mein Leben in Ordnung bringen mit dem Herrn, weil schon allein durch meine große Klappe, die ich habe. Ich sage, manche Leute sage ich was und es ist die Wahrheit. Aber wie ich das sage, verletzt die Leute. Das ist von einem Fehler übereilt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Habe ich da helfen können damit?
Unbedingt, ja.
Theologisch gut erklärt. Okay,
sehr gut.
Danke.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, da gibt es ein Video, dass vieles eine Lüge ist, was du erzählst. Ob ich mir das noch nicht angeschaut habe, sage ich, nee, habe ich nicht angeschaut.